Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus Meffert und Stefan Plesnik.
Hallo und herzlich willkommen zum Datenschutz Deluxe Podcast. Ich bin Stefan Plesnik und wie immer bei mir ist Dr. Klaus Meffert. Lieber Klaus, wie geht es dir?
Ja, Stefan, mir geht's gut, vor allem wenn wir beide wieder sprechen. Ich freue mich auf unser spannendes Thema. Was haben wir denn heute?
Balsam für meine Seele. Ich danke dir vielmals. Also, heute reden wir mal über ein spannendes Thema. Und zwar haben wir sowas gelesen in den letzten Tagen, dass irgendwie bei Google was geleakt wurde. Und da geht es wohl um deren Suchalgorithmus und wie der wirklich arbeitet und um sehr viele Dinge, die ja häufig so eine Grauzone waren, wo wir uns immer gefragt haben, gerade auch aus datenschutztechnischer Sicht, ne, wir sind ja ein Datenschutz-Podcast, was macht dieser Suchalgorithmus? Wie geht Google eigentlich vor? Was bedeutet das für die Suchenden wirklich und welche Informationen werden verwendet? Und bei diesem Leak, nach meiner ersten Durchsicht, würde ich sagen, kann man doch schon so zumindest einige Statements von Google entkräften aus der damaligen Zeit. Weiß nicht, wie du das siehst. Du hast es bestimmt etwas tiefer recherchiert, was da passiert ist. Gib doch mal einfach mal so einen groben Überblick. Was wurde da geleakt und was hat dir das zumindest im ersten Eindruck verraten?
Ja, also es sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist diese geleakte Dokumentation und das zweite ist aber auch gleichzeitig der Plan von Google, der offiziell vorgestellt wurde die Tage, eine KI-basierte Suche aufzusetzen, die am Ende des Tages nur noch Inhalte wiedergibt und keine Verlinkung auf die Inhalte oder weniger Verlinkung auf die Inhalte darstellt. Mhm. Da können wir dann auch nochmal drüber reden, weil da verschiedene Implikationen ja auch stattfinden. Wir schreiben ja alle Texte, weil wir wollen ja selbst profitieren davon, dass wir Inhalte erstellen und nicht, dass Google Absolut. Davon profitiert. Und also das Thema mit dem Leak, da ging es um eine Dokumentation, die eigentlich gar nicht öffentlich sein sollte, eines Dokumenten-Warehouses, was KI-gestützt ist, was von Google kommt. Und in dieser Dokumentation kann man eben nachzeichnen und nachsehen, das ist ja eine technische Dokumentation, die sehr exakt ist, naturgemäß, dass Google eben Dinge mit seinem Suchalgorithmus tut, die Google vorher immer bestritten hat. Natürlich besteht
zum Beispiel?
Dass eben keine Signale, Google hat behauptet, dass keine Signale aus Chrome verwendet werden, um das Suchergebnis zu beeinflussen. Also wie oft hat jemand in Chrome zum Beispiel deine Seite aufgerufen oder angeklickt?
Mhm. Ja.
In der Dokumentation steht da eben genau drin, dass die Anzahl der Klicks, die in Chrome stattgefunden haben, eben doch relevant sind. Und dann gibt es noch andere Dinge, wie zum Beispiel, we don't use clicks for ranking. Also wie oft hat überhaupt jemand irgendwo, auch außerhalb von Chrome, irgendwo drauf, deine Seite verlinkt auf meine und ein Nutzer ruft eben deine Webseite auf und klickt dann auf den Link, der zu meiner Webseite führt. Da hat Google behauptet, dieser Klick wäre irrelevant für die Suchergebnisse. In der Dokumentation steht aber genau drin, dass diese Klicks auch gezählt werden. Das dritte Beispiel ist, Google behauptete und hat es auch nicht widersprochen bis jetzt, we don't have anything like domain authority. Also das heißt, Domäne ist ja bei einer Webseite die Hauptadresse, also bei mir dr-dsgvo.de oder bei dir eben, welche Webseite ist es gerade?
Make yourself.
Ja, .de glaube ich, oder?
.de, genau, ja.
Das ist die Domäne und da hängt es eben davon ab, wie gut ist die Reputation aus Sicht von Google für diese Domäne. Und da hat Google immer behauptet, diese Reputation gibt es nicht. Ganz früher war das ein beliebtes Thema, da wurden sogar Domänen verkauft, weil sie eine hohe Reputation hätten. Google hat es immer bestritten und in der Dokumentation steht es aber genauso drin, dass diese Domänenautorität eben doch berücksichtigt wird. Oder das vierte Beispiel, there is no sandbox. Das heißt, Google hat bestritten bisher, dass neue Webseiten anders behandelt wurden als schon länger bestehende Webseiten. Das hat also Google bestritten. Das wird also Sandbox genannt, wenn man sagt, wir gucken uns erstmal an, was auf dieser neuen Webseite so alles passiert, damit die nicht von Anfang an in den Suchergebnissen so hoch erscheint, falls sie irgendwelche komischen Inhalte enthält oder schlechte Inhalte oder sowas. In Wirklichkeit wird aber diese Sandbox doch angewendet, wie man in der Dokumentation eben nachlesen kann.
Okay, wir haben also da auf jeden Fall mehrere Punkte, an denen wir festmachen können, dass Google da ja straight up gelogen hat über die Art und Weise, wie ihr Algorithmus arbeitet, mit dem sie Suchergebnisse auswerten und mit dem sie vor allen Dingen ja auch User-Tracking in einer gewissen Form durchführen, weil durch die Prozesse, die du beschrieben hast, ist es ja definitiv möglich, sehr viel mehr über den Suchenden oder die suchende Person zu erfahren, als es jetzt einfach so in einem normalen Suchvorgang auch sein müsste, um ein Ergebnis zu präsentieren, jetzt mal unabhängig von der Qualität des Ergebnisses. Und wie genau spielt das jetzt in diese neue KI-Suchgeschichte rein? Wenn wir mal davon ausgehen, dass diese KI-Suche ja sehr wahrscheinlich, würde ich mal denken, mit sehr vielen Informationen, die Google ohnehin schon gesammelt hat, trainiert wird, um Suchergebnisse zu produzieren oder um neue Ergebnisse und Antworten zu generieren. Bedeutet das denn nicht dann auch, dass im Endeffekt alle diese personenbezogenen Informationen, die dort aggregiert wurden, zusammengewürfelt wurden, um überhaupt Bezüge herzustellen, dann auch in diese KI wandern und dann die auch trainieren?
Ja, also die KI-Suche unterscheidet sich, ich sage jetzt mal, grundlegend erst einmal nicht von der bisherigen Suche, was die Datenakquise angeht. Also Google muss ja irgendwo seine Antworten herholen. Ja. Das bleibt nach meinem Eindruck erstmal gleich. Also die erste Stufe bleibt gleich. Das heißt, deine und meine Inhalte werden von Google eingelesen, sofern wir dem nicht widersprechen und Google das respektiert, woran man zweifeln darf. Also erst werden unsere Inhalte eingelesen. Bis dahin ist ja erstmal alles gleich. So, und dann ist ja aber neu, dass wir uns nicht mehr so sehr darüber freuen dürfen, dass jemand in der Google-Suche auf einen Link klickt, der zu uns führt, als Autoren dieser Texte. Ja. Wir haben uns ja nur die Mühe gemacht, weil wir annehmen, dass jemand deswegen auch mehr Leute unsere Seite besuchen. Wenn ich jetzt, ich schreibe doch keine Texte, wenn ich weiß, dass Google diese Texte nimmt und bei sich anzeigt und keiner besucht meine Seite mehr. Warum soll ich dann einen Text schreiben? Also Google müsste mich ja dann dafür bezahlen. Und genau das passiert eben zumindest sehr weitgehend mit der neuen Google-KI-Suche, die Google ja selbst vorgestellt hat. Das ist also keine Spekulation oder so, das hat Google vorgestellt. Ob Google das jetzt so macht oder nicht, ist eine andere Frage. Aber zumindest war das jetzt diese Roadshow und Vorstellung. Da gibt es einen Prototypen, der funktioniert, der soll live gehen. Da gibt es auch Beta-User. Und in dieser Ergebnisansicht ist eben zu sehen, du gibst eine komplexe Frage ein oder auch eine einfache Frage. Also bisher hat man ja meistens Suchbegriffe eingegeben. Oder wie hoch ist der Mount Everest? Du kannst aber auch schreiben, erkläre einem Fünfjährigen, wie hoch der Mount Everest ist, so wie man es aus den ChatGPT-Prompts kennt. Oder eine etwas noch komplexere Frage, suche mir den höchsten Berg in Europa raus, der aber trotzdem niedriger als 5000 Meter ist. Ich erfinde jetzt mal irgendwas, mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts anderes ein, aber mehrere Bedingungen in einer Frage. Und dann kommt als Antwort der Text, der diese Antwort geben soll. Genau. Und irgendwo kommen dann vielleicht noch mal so versteckt ein paar Verlinkungen. Aber dieser Snippet, wie wir ihn kennen, dieses relativ kurze Schnipsel im Suchergebnis, wo dann direkt der Link dran ist als erstes im Titel, den wird es so nach Vorstellung von Google nicht mehr geben. Das heißt, erstens werden weniger Links angezeigt, zweitens werden mehr Inhalte aus den Quellen herausgezogen in die Google-Suche rein, also nicht nur Snippets, in die ersten 200 Zeichen oder sowas, und drittens werden die Links auch noch, die werden weniger prominent gestaltet. Insofern sind die Dummen sind alle Content-Autoren und der momentan Lachende ist Google.
Ja, das ist eben genau der spannende Punkt. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen weiterspinnen, gehen wir mal dahin, wo wird denn eine solche Form, sage ich mal, der Nutzung von Informationen in Aufbereitung durch KI, durch Unternehmen wie Google, aber auch wie Microsoft mit Bing und mit Copilot, die machen ja sehr ähnliche Sachen an der Stelle. Wo wird das hinführen jetzt in Bezug auf das, was du sagst? Du sagtest ja, wir haben dann auf der einen Seite die Content Creator. Das sind alle Menschen, die in irgendeiner Form Inhalte generieren und diese im Internet veröffentlichen. Und dann haben wir auf der anderen Seite diese Megakonzerne, die mit einer unendlichen Rechenpower hingehen und diese Informationen aufgreifen, ihre KIs damit trainieren. Und jetzt gehen die User bei dem Megakonzern, weil sie es gewöhnt sind, nämlich Google, auf die Suchseite und suchen etwas und kriegen jetzt Informationen präsentiert, ohne die Notwendigkeit, sage ich ganz bewusst so, auf die Seite, auf den Original Content des Creators zu kommen. Dadurch geht der Traffic verloren, dadurch wird die gesamte Information, sage ich mal, an allen messbaren Stellen für den Content Creator entwertet. Und vor allen Dingen ist es, hängt da ja auch so ein bisschen dran, wenn ich als Nutzer diese Information dort bekomme, dann erschleicht sich doch immer mehr das Gefühl für mich, dass Google mir all diese Informationen besorgt. Ich nehme da als Beispiel mal so kurz den Überschwang Richtung Google Fonts. Bis diese Thematik damals so aufgeblasen wurde von wegen, wenn du es dann für deine Webseite nutzt, dann ist das illegal und blablub, als da diese ganzen Datenschutzdiskussionen waren. Da kam sehr häufig auf mich zu, dass Leute gar nicht wussten, dass Google Fonts nicht weiter als eine Aggregation, also Zusammenstellung ganz vieler Fonts ist, die andere Leute erstellt haben. Ja. Ganz viele Leute waren davon ausgegangen, dass dieser Content, weil es Google Fonts ist, alles von Google erstellt wurde. Und wenn wir das hier, wenn wir jetzt diese Denkeinstellung oder diesen Eindruck der Menschen mal als Grundlage nehmen, wie Google benutzt wird. Und Google generiert jetzt selbstständig die Antworten, ohne Notwendigkeit den Links zu folgen, um die Antwort zu bekommen. Dann werden immer mehr Leute denken, dass Google ihnen diese Antwort wirklich gibt und dass es keinen anderen brauchte, um die Antwort zu kreieren.
Ja, ja.
Was bedeutet das denn jetzt, wenn die Creator wegfallen? Weil genau wie du gesagt hast, es bringt dir ja nichts mehr, weil du bringst ja Zeit und Energie auf, um deine Blogartikel zu schreiben. Aber wenn keiner mehr als Traffic auf deine Webseite kommt, dann hast du ja gar keinen Mehrwert mehr davon, weil niemand weiß, dass du es geschrieben hast. Sie lesen es als irgendwie andersformig generierte Antwort über die KI von Google auf der Google-Seite und denken, Google hätte ihnen dieses Ergebnis präsentiert. Im Ergo würdest du doch aufhören, deine Informationen zu publizieren, oder?
Ja, natürlich. Also es gibt ja schon Autoren, die machen das. Natürlich. Also ich würde weiterhin Informationen publizieren, aber ich würde sie technisch sperren gegen Google. Bots, also den Googlebot kann man ja aussperren. Das bietet Google ja offiziell an. Und dann würde ich hergehen und gucken, ob Google das tatsächlich auch respektiert, also nicht meine Seite einliest. Und wenn sie einlesen würden und ich das nachweisen kann, würde ich Google verklagen. So, und ich würde sogar auch versuchen, das zu provozieren, dass ich Google verklagen kann. Und das würden hoffentlich viele andere auch machen. Und dann, das Problem ist allerdings die Verwässerung von Inhalten. Also angenommen, ich veröffentliche bei mir einen neuen Artikel, den hat sonst noch keiner geschrieben. Dann kommt jemand anders und liest diesen Artikel, das ist ja nicht verboten, ein Mensch liest diesen Artikel, das will ich ja, und der schreibt dann mit eigenen Worten diesen Artikel anders oder einen Teil davon, nimmt ihn auf.
Ist ja im Endeffekt dasselbe.
So, vielleicht zitiert er mich sogar auch, vielleicht habe ich da gar nichts dagegen. Dann kommt Google und grast diesen Zweitartikel ab, in dem ja meine Aussagen auch drin sind, vielleicht sogar wörtlich drin sind. Ja, jetzt, was passiert denn jetzt? War das jetzt illegal oder nicht, dass Google meine Inhalte über einen Dritten eingelesen hat? Also ich könnte den anderen natürlich auch verklagen, das würde ich vielleicht sogar machen, damit Google am Ende ein Problem hat. Denn Google muss ja sicherstellen, dass die Inhalte, die sie darstellen, urheberrechtlich einwandfrei sind. Wie Google das macht, ist mir persönlich egal. Das ist deren Problem. Da wollen sich ja die großen Plattformen immer von drücken, ja. Auch bei LinkedIn oder Facebook, YouTube. Da sagen, bei YouTube ist es ja ganz prominent, da sagt ja die Plattform, ja, wir können das ja gar nicht alles überwachen. Ja, dann dürft ihr halt so eine Plattform nicht betreiben. Ich meine, das ist halt, die wollen halt davon profitieren, dass es 1 Milliarde User gibt, wollen sie aber nicht kontrollieren, ja, diese User. Also das kann man sich jetzt leider so nicht aussuchen. Da muss man halt die Anzahl der User reduzieren. Ich wäre ja grundsätzlich dafür, diese Social-Media-Plattformen, das hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, deswegen nur ein kurzer Satz, so weit zu reduzieren, dass sie gar nicht so viele Nutzer haben können. Ich sehe auch oft gar keinen Sinn in diesen riesengroßen Plattformen, außer dass sie destruktiv sind. Es gibt gute Plattformen und schlechtere. TikTok zum Beispiel sehe ich als Plattform, wo ich jetzt sagen würde, wenn die nicht da wäre, wäre die Menschheit, glaube ich, besser aufgestellt. Meine persönliche Meinung. Aber zurück zur Google-Thematik. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder respektiert Google diese Content-Sperre, dass Google es nicht einliest. Oder man macht eine Art Paywall oder Registrierungsprozess davor, sodass jeder, der das lesen will, einfach sich anmelden muss. Und dann muss man natürlich hoffen, dass das keine Firma macht, die einen Crawler betreibt, damit der Crawler diese Inhalte dann einlesen kann. Also irgendwann wird es eine rechtliche Schlacht geben und es wird auch Gesetze auf europäischer Ebene sicherlich geben, die dafür sorgen werden, vielleicht gibt es dann so eine Abgabe, die Google bezahlen muss, eine Pauschalabgabe, und die wird dann verteilt auf wie von der VG Wort, dann gibt es eben eine größere Ausschüttung oder so. So wird es irgendwie hinauslaufen. Man muss einfach wissen, der Weg des Gesetzes, der wird gesucht über die soziale Vorgehensweise oder soziale Akzeptanz oder die Gegebenheiten im Sozialleben. Das ist so, das heißt, was jetzt falsch ist, wird richtig gemacht, wenn das alle falsch machen. So wird es, so ist es leider oft. Und was die großen Konzerne angeht, kann man nur hoffen, dass die EU diese guten Ansätze, die sie ja auch durchaus haben, weiter betreiben, Digital Markets Act und so, wo nur die großen Plattformen targetiert werden vom Gesetzgeber und nur die überwacht werden, weil das ist der einzig sinnvolle Weg. Man kann eine Regulation nicht einführen für alle, weil die Regulation, die hilft am meisten den großen Unternehmen, die sie erfüllen können, die sich Rechtsanwälte leisten können, um das Problem möglichst weit nach hinten zu schieben. Und sie schadet den kleinen Firmen, die sich mit dieser Regulation leider nicht beschäftigen können und deswegen aus dem Markt dann raus sind.
Ja, das ist ja sehr häufig ein Argument, was man in der Datenschutzthematik immer wieder findet. Warum müssen sich da alle so stark dran halten und so weiter und dann die Großen halten sich nicht dran und so. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn ich jetzt so ein bisschen überlege, das, was du gerade gesagt hast in Bezug auf die Urheberrechte und so, das ist ja das wirklich spannende Thema hierbei, weil die Form der Daten kann ja auch personenbezogen sein. Sie ist ja alleine schon dann personenbezogen, wenn du etwas veröffentlichst und das mit deiner Person verknüpft ist, ist ja ein Personenbezug da.
Ja.
Wenn jetzt diesen Zitatweg, den du beschrieben hast, wenn wir den nochmal durchgehen. Google geht ja quasi am Ende dieser Kette hin. Du schreibst was, jemand anderes greift Informationen deines Textes auf und zitiert vielleicht sogar, woher die kommen. Und du hast verboten, dass diese Daten in eine Suchmaschine wie die von Google beispielsweise eingelesen werden. Und Google hat jetzt diese KI, die diese Antworten automatisch generiert. Jetzt geht der andere Nutzer hin, der dich zitiert und macht das nicht. Google kann also von dort aus diese Informationen in den Index aufnehmen, kann dadurch die KI trainieren. Ich als Nutzer gehe auf die Google-Webseite, stelle eine Frage, kriege eine Antwort. Und in dieser Antwort kulminiert ja Google jetzt das, also urheberrechtstechnisch, Informationen der Person, wo sie die Informationen gefunden haben, deiner Person, wo originelle Kontextreferenzen und Grundlagen für diese Informationen herrschen, plus die beiden personellen Informationsleistungen, du bist die Person und die andere Person, sind alle in der KI drin. Die KI generiert jetzt eine neue Information als Antwort. Ja. Damit ist das ja, dass quasi die Schöpfung von Google, wofür sie gar kein Recht haben, diese Schöpfung zu betreiben, weil sie die Urheberrechte des Original Contents, aus dem sie gelernt haben, ja gar nicht haben durften. Und das wird auch noch automatisch generiert. Bedeutet das denn dann nicht, dass Google an der Stelle neben dem ganzen Copyright-Infringement hingeht und sich selbstständig den eigenen Markt für die eigene KI kaputt macht?
Du meinst jetzt...
Du schreibst wie... Ja, weil wenn jetzt beide ihr beide als Content-Creator habt ja gar nichts mehr davon. Weder du noch der eine, der dich zitiert.
Ja,
hört ihr natürlich auf, in dieser Form zu veröffentlichen, versucht immer weiter dafür zu sorgen, dass diese KI-Mechanismen eure Informationen nicht einlesen. Das heißt, die KIs werden ultimativ, gehen wir jetzt mal davon aus, dass es über mehrere Jahre läuft und viele Content-Creator sich anschließen, dann bedeutet das doch, dass diese KIs immer dümmer werden und damit auch ihre Ergebnisse immer schlechter werden. Also schießt Google und Microsoft, die sowas tun, sich damit nicht auch so ein bisschen ins eigene Knie?
Ja, also hoffentlich, muss man sagen. Also bei Microsoft ist es ja so, versuchen ja gegenzusteuern der Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, indem sie bei dem neuen Outlook einfach alle Mails mitlesen. Und wer das nicht möchte, der soll halt ein altes Outlook nehmen, so hat es Microsoft formuliert.
Also ist auch datenschutztechnisch absolut sauber. Also muss man an der Stelle Props an Microsoft, richtig gut verstanden,
DSGVO. Allerdings kommen da ja keine neuen Erkenntnisse in dem Sinne zutage. Man kann ja nicht eine E-Mail als Informationsquelle. Ja. Aber es ist so, dass die großen KI-Betreiber, dazu gehört ja auch Google oder Suchmaschinenbetreiber, bestimmte Zeitungsverlage oder auch Reddit, also Content-Plattformen, bezahlen dafür, dass sie die News, die da auflaufen, in ihre KI einspeisen dürfen. So, das ist das eine. Das heißt, der Inhalt wird erstmal weiterlaufen in die Suchmaschinen rein. Das zweite ist, dass bestimmte Fragen unabhängig von der Aktualität sind, wie hoch ist der Mount Everest, und andere Fragen, also zumindest weitgehend von der Aktualität, es gibt auch mal eine neue Messung oder so, aber die kommen nicht so oft vor. Und dann gibt's aktuelle Themen, die werden allerdings auf Newsseiten veröffentlicht, die sich crawlen lassen und teilweise auch bezahlt werden, vielleicht dann von Google. Es reicht ja eine sehr große Newsseite. Das heißt, diese aktuellen Sachen kommen auch rein. So Spezialthemen, wenn ich jetzt zum Beispiel über digitalen Datenschutz schreibe, dann gibt es bestimmt irgendwie jemand auch, der darüber schreibt. Vielleicht hat er eine schlechtere Antwort als ich. Ich sage wahrscheinlich ja, ist die Antwort schlechter, aber das ist ja dann für Google egal. Hauptsache, Google kann eine Antwort geben, die plausibel klingt. Ob sie jetzt gut oder richtig ist, spielt ja gar keine Rolle. Und es gibt ja, also für den Werbemarkt, Google will ja letztendlich nur Werbung verkaufen. Darum geht's ja Google. Alles andere ist ja, für Google irrelevant. Und solange der Nutzer diese Ergebnisse gut findet, ist es für Google auch mehr oder weniger egal, ob die richtig oder falsch sind, diese Ergebnisse, solange das Image von Google nicht leidet. Genau das passiert aber teilweise schon, weil Leute, die diesen Beta-Test gemacht haben, mit der neuen Plattform eben gemerkt haben, dass da nicht nur falsche Antworten generiert werden, also auch falsche Antworten, sondern diese Antworten sind auch gefährlich. Da wurde irgendwie nach einem Rezept gefragt und da wurde gesagt, da kann man auch Klebstoff in die Tomatensauce reinmischen, aber etwas verdünnt und so weiter. Also stand so in der, ich habe einen Screenshot gesehen und jetzt nicht nachprüfen, ob das, aber ich gehe davon aus, dass das die Antwort war. Man muss halt einfach wissen, dass so ein Sprachmodell unkontrollierbar ist. Das ist beim Menschen ja genauso. Wir denken als Menschen immer, wir hätten die Kontrolle über unsere Antworten und die wären alle richtig oder so. Oder wir sagen dann, ich weiß es nicht. Aber das betrifft ja nur unsere Wissensgebiete. Oft wissen wir so wenig von bestimmten oder von fast allen Fachgebieten wissen wir ja gar nichts oder ganz wenig.
Ja.
So komplex ist die Welt schon. Und da manchmal wissen wir so wenig, dass wir nicht mal mehr wissen, dass die Antwort, die wir geben, falsch ist oder falsch sein kann. Und da sagen wir die Antwort einfach, obwohl sie falsch ist. Und genauso ist es beim Sprachmodell auch. Nur dass es noch nicht so viele Möglichkeiten der Selbstreflexion hat. Das wird sich noch ändern, sage ich. Aber momentan ist es so. Das heißt, grundsätzlich vergleichbar mit Menschen. Und der Mensch, wenn ich irgendeinen Menschen nehme, ich kann auch Albert Einstein fragen, wie ich eine Zylinderkopfdichtung austausche, der hätte es mir auch nicht vernünftig beantworten können wahrscheinlich. Wenn ich ihn was zu Quantenphysik gefragt hätte oder so Relativitätstheorie, da hätte er mir die perfekte Antwort gegeben. Und genauso ist bei einer KI halt auch. Oder über Kochrezepte hätte ich den Albert Einstein auch fragen können, da hätte er mir irgendwas gesagt. Vielleicht hat er sogar mal Erfahrung gemacht und findet das genau gut so, aber sein Geschmack ist halt nicht genau der Mehrheit. Und wenn irgendwo auf dem Foodblog irgendwas geschrieben wird, dann ist es nicht das, was allen Menschen gefällt, sondern was diesem Autor gefällt als Rezept und vielleicht ein paar Lesern, hoffentlich möglichst vielen aus seiner Sicht. Und genauso kommen halt diese Antworten zustande.
Das heißt also, du meinst, wir müssen die KI an der Stelle, egal wie wir sie nutzen und wofür wir sie nutzen, immer noch so ein bisschen auch unter die Lupe nehmen, dass wir sagen, wir müssen im Hinterkopf behalten, das ist nur ein Abbild eines irgendwie aggregierten Wissens, genau wie bei jedem x-beliebigen Menschen auch. Und was die KI einem mir gerade empfiehlt, muss nicht unbedingt der Mehrheitsmeinung oder einer vernünftigen Meinung entsprechen. Es kann auch einfach sagen, dass für denselben Prompt gleich eine etwas andere Antwort rauskommt, die dann besser zu mir passt.
Ja, also vor allem, ist, du wirst einen guten Punkt aus. Also ich sag mal, zwischen den Zeilen hast du jetzt Folgendes gesagt. Wenn du bisher im Suchergebnis so ein Snippet siehst, also einen kurzen Anreißertext nur und den Link, dann klickst du auf den Link, liest dir den Artikel durch, entweder nur grob oder ganz, und du hast einen Eindruck von diesem Artikel, von dieser Webseite. Ist die professionell aufgemacht? Wie ist der Schreibstil? Und unterbewusst bildest du dir ja dann einen Vertrauensfaktor für diesen Text. Der kann auch mal falsch sein, aber zumindest ist es besser, als einfach nur zu sagen, das ist die Antwort, ja, extrahiert aus diesem Text. Da fehlen dir die ganzen Qualitätsmerkmale, die du hast, wenn du den ganzen Text So, und jetzt kommt eben dieser KI-generierte Text, der immer den gleichen Sprachstil hat. Das kennen wir ja aus Sprachmodellen, tendenziell zumindest. Und da habe ich eben keine Qualitätsmerkmale, die ich prüfen kann. Da kann ich nur die nackte, komprimierte Antwort nehmen und sie entweder glauben oder nicht. Und das ist das Problem bei der Sache. Wir verdummen immer mehr und wir denken, wie du sagst, die Antwort von Google wäre die Antwort von Google. Und das ist so, weil Google sagt es und Google ist ganz toll. Und Google führt mich ja auch an mein Ziel, wenn ich wissen will, wo ich hin muss mit meinem Auto oder zu Fuß. Und da muss die Antwort doch wohl richtig sein. Google verwendet doch eine künstliche Intelligenz und die Intelligenz ist doch intelligent und ich bin dumm. Und deswegen glaube ich das, was diese Intelligenz mir sagt.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Punkt, den wir bei der Nutzung und bei der gesamten KI-Entwicklung, die gerade passiert, immer mit dem Hinterkopf behalten sollen. Wir haben es hier immer noch mit einem Ausschnitt an Informationen zu tun. Es ist keine Superintelligenz, die alles weiß und zu jeder Zeit die beste Entscheidung treffen kann oder die besten Ergebnisse liefern kann, sondern es ist in Abhängigkeit von ihrem aktuellen Wissensstand, genauso wie bei jedem Menschen auch, vielleicht um den Faktor sag ich mal, multipliziert in einer gewissen Form, dass eine KI eben nichts vergisst, was sie einmal gelernt hat. Das ist natürlich ein Mehrwert gegenüber einem Menschen, aber das kann natürlich auch ein Fallstrick gegenüber einem Menschen sein, weil es ist ja nun mal evolutionär bedingt vernünftig, sage ich mal, Survival of the Fittest, Darwins Theorie, dass wir Dinge vergessen, die nicht mehr sinnvoll sind oder aktuell. Wenn die KI das wirklich nicht tut, einfach nur so als Beispiel, ChatGPT in der Dreier-Version, die kostenfrei ist, referenziert ja auf ein auf Trainingsdaten aus, ich glaube, 2018 oder also irgendwie ziemlich lange her. Oder
2021 oder sowas, also jedenfalls nicht die letzten 2 Jahre, sagen wir es mal so.
Genau, auf jeden Fall nicht die letzten 2 Jahre. Und was mir eben passiert ist, ich habe das einfach mal testen wollen und geguckt, was bedeutet das denn jetzt für einen Unterschied einer Suche? Und habe was ganz Pragmatisches gemacht, nämlich habe ChatGPT darum gebeten, mir eine Busverbindung von A nach B, wo ich hinfahren wollte, rauszusuchen und zu sagen, wann der nächste Bus fährt. Und dann war das Ergebnis absolut falsch, weil die Fahrpläne sich dazwischen geändert hatten. Aber ChatGPT hat in keinster Form gesagt, pass auf, genieß das mit Vorsicht, diese Antworten referenzieren auf ein Datum von XYZ. Der hat nämlich so getan, als wenn er gerade das Web durchsucht. Das heißt, ich konnte sogar sehen, da stand Browsing the Web. Und dann lief so ein kleines Ding, so ein Ladebalken. Und als der fertig war, habe ich dann dieses Ergebnis bekommen. Das heißt, für mich als Nutzer wurde der Eindruck erzeugt, dass der gerade live im Internet danach gesucht hat. Und mir einfach nur die Arbeit der manuellen Suche und Eingabe des Suchprompts mit Text abgenommen hat. Hat er aber nicht. Er hat eine veraltete Information aus dem Internet, die er mal eingelesen hat, rausgekramt aus seinem eigenen Wissen sozusagen und die mir präsentiert. Dadurch war die Information falsch. Und wenn das jetzt zum Beispiel in so einer Google-Umgebung, die ja für jeder kennt Google nur als kostenfreies Tool, das immer die richtige Antwort oder die bestmögliche Antwort geliefert hat, so zumindest in den letzten Jahrzehnten haben wir uns ja daran gewöhnt. Wenn die jetzt sowas nutzen, so eine Google KI, die nehmen doch jeder, also der normale Nutzer wird doch jede Antwort für bare Münze nehmen.
Ja.
Unabhängig davon, wie alt die ist, oder? Was meinst du?
Ja, also die Gefahr besteht auf jeden Fall, wir zwei vielleicht nicht, aber viele Menschen schon, die sind dann auch auf Wahlen beeinflusst und so weiter. Ja, das ist ja letztendlich nichts anderes. Ja, da schreibt jemand Artikel über eine Partei, der er angehört, und dann nimmt Google dieses Ergebnis und liefert es als Antwort von Google sozusagen aus. Aber vielleicht noch zum Schluss, weil du es auch mit dem Vergessen angesprochen hast. Also ein KI-Modell kann nicht vergessen. Da gibt es auch momentan keinen Ansatz, der das bewerkstelligt. Ich habe zwar von einem jetzt gelesen, vor einer Woche oder so, der wohl relativ gut funktionieren soll, aber ich habe ihn noch nicht live gesehen. Das Problem ist folgendes, du schreibst was auf deiner Webseite über dich. So, jetzt kann man natürlich sagen, wenn du das öffentlich machst, dann ist es jetzt kein schützenswerter Datenwert oder sowas. Wenn aber jetzt jemand anders was Negatives über dich schreibt, Verleumdung zum Beispiel oder sowas, ja, und diese Verleumdung landet in der KI von Google und wird auch als Ergebnis ausgespielt, dann hast du damit schon ein Problem. Dann möchtest du gerne, dass Google dies unterlässt. So, könnte man natürlich, also auf Ebene des KI-Modells kann man da jetzt nicht eingreifen und man kann auch so ein KI-Modell nicht einfach mal neu trainieren. Das dauert ja viele Monate, kostet einige Millionen Dollar oder Euro, wird zwar immer günstiger, aber es geht nicht mal schnell. Und vor allem, wenn ich dann das neu trainiert hätte, kommt der Klaus Meffert und hat auch ein Problem, dann muss man während dem Training aufhören und neu anfangen, da wird man nie fertig mit dem Neutrainieren des Modells ohne diese personenbezogenen Daten. Man kann natürlich auf der Ebene der Ausgabe gucken, ist da dein Name drin oder so, und dann kann man den rauslöschen, aber dann geht's weiter. Manchmal braucht man ja keinen Namen. Bei mir das Pseudonym Dr. DSGVO zum Beispiel reicht vielleicht ja auch schon, ja? Guck mal nach, was ist Dr. DSGVO, dann weiß man, das bin ich. Also zumindest nenne ich die Webseite so, und dann kann man auch Dinge darüber über mich schreiben, ohne meinen Namen zu benutzen. Oder man schreibt deinen Namen falsch, ja? Wenn man aber deine Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort dazu schreibt, dann ist es egal, ob dein Buchstabe falsch ist oder nicht. Man wird dich auch so erkennen als Stefan Plesnik.
Ja, absolut, natürlich.
Und insofern, wenn man das weiterdenkt, das wird ein riesengroßes Problem werden. Und ich hoffe auch, dass es eins wird, ganz ehrlich, damit nämlich endlich Google verschwindet. Ich finde, die Menschheit wäre wirklich besser dran, wenn diese Lügenunternehmen wie Google und Meta, die lügen einfach die Welt an, nur damit sie mehr Umsatz machen. Wer das noch nicht verstanden hat, der sollte vielleicht mal die Nachrichten besser verfolgen, weil dann kann man das wirklich sehr gut nachzeichnen. Auch bei Microsoft ist es ja so, die haben dauernd irgendwelche Sicherheitslücken und spielen die komplett runter. Masterkeys von der Azure Cloud werden verschlammt, und dann tut Microsoft so, als wäre das gar nicht der Fall. Außerdem Vielleicht zum Schluss noch, als kleine Motivation, wem Datenschutz egal ist, die Azure Cloud ist unheimlich teuer. Das berichten mir Länder in Deutschland, die diese KI benutzen und auch Unternehmen. Man kann eine KI ohne Azure benutzen, die kostet einen Fixbetrag, der unendlich viel günstiger ist als die Azure Cloud. Das muss man einfach nur mal sagen.
Ja, es ist halt so, dass wir uns da an eine Stelle bewegt haben, wo wir nicht beobachtet haben, sag ich mal, zumindest nicht an den richtigen Stellen unserer Gesellschaft beobachtet haben, wie sich diese Unternehmen entwickelt haben. Ich glaube, die Realität wird nicht sein, dass diese Unternehmen verschwinden. Das passiert nur dann, wenn sie wirklich auf einer Burning-Plattform arbeiten und wirklich in irgendeiner Form es nicht mehr schaffen, ihre Macht auszunutzen. Da diese Konzerne jetzt aber schon so groß und so durchdringend an so vielen Stellen im Leben aller Menschen geworden sind oder der meisten Menschen geworden sind, kann ich mir das weniger vorstellen. Was ich aber glaube, was auf jeden Fall nötig ist, dass wir einen Shift brauchen, wie diese Unternehmen geführt werden und mit welchen Maximen sie geführt werden. Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert, gerade in Bezug auf den respektvollen Umgang mit den ganzen Assets und mit dem ganzen Einfluss, den sie haben. Du sprachst ja auch Wahlmanipulation an und so weiter. Ich denke, da haben wir uns ja auch schon viel drüber unterhalten. Das sind alles Dinge, die sind uns bewusst. Und ich denke, je mehr Menschen sich bewusst machen, dass diese Konzerne eben nicht den Heiligen Gral jede Woche neu erfinden und uns dann hinstellen, weil wir jetzt den neuen Heiligen Gral brauchen für unendliches Leben, sondern dass es halt alles nur sehr viel Gehype ist, um sehr viel weniger besondere Entwicklung dahinter. Und dass die tatsächliche Entwicklung, gerade jetzt im Bereich der KI, eben etwas ist, was die meisten Menschen wirklich nur in Bruchteilen durchdringen und verstehen. Und wenn wir sie dann eben in einer solchen Weite in die Gesellschaft tragen und damit fluten, dass die Gesellschaft jetzt einfach anfängt, damit zu arbeiten, dann passiert wieder das genau Gleiche, was eben damals passiert ist, als Google als Suchmaschine aufgetreten ist, was davor passiert ist, als Apple die ersten Personal Computer rausgebracht hat und was dann passiert ist, als Windows für Personal Computer kam und diesen Markt geöffnet hat. Wir hatten immer so einen disruptiven Wandel im Markt und die Nutzer haben einfach mitgemacht und viele haben sich überhaupt nicht informiert. Und wenn wir das weiter so betreiben, glaube ich, wird das eben sehr stark dahin führen zu dem, was du gerade so ein bisschen dystopisch ja auch angezeichnet hast. Die Azure Cloud ist nicht so wertvoll, wie sie ist, aber alle bezahlen es, weil keiner eine Alternative kennt, weil im Endeffekt alle zu langsam oder zu wenig willend sind, sich überhaupt mit der Thematik so auseinanderzusetzen.
Ja, zu bequem.
Zu bequem, um diesen Unterschied überhaupt noch zu ermitteln. Ne? Und ich glaube, das ist so die Herausforderung an uns Menschen, die intelligent sind in dieser Zeit. Wir dürfen nicht bequem sein. Wir müssen uns der unbequemen Wahrheit stellen, dass das Dinge sind, über die wir nachdenken müssen, die wir verstehen müssen, bevor wir sie einsetzen und nicht einfach erstmal mitmachen und dann, wenn es kein Zurück mehr gibt, sagen, ja, aber ihr seid ja so böse, jetzt sind wir von euch abhängig. Das ist ja so ein bisschen dieses Microsoft-Google-Spiel, ne?
Das stimmt, wobei das Grundproblem ist, glaube ich, dass die Sanktionen gegen diese Konzerne einfach viel zu spät kamen, teilweise überhaupt nicht und viel zu niedrig ausgefallen sind. Wenn man die maximal bestrafen würde, dann würde entweder diese rechtswidrige Geschäftspraxis, die zulasten der Privatsphäre und auch zulasten von Wahlen geht. Ja? Ja. Wissen wir, Donald Trump-Wahl und so, die erste, wurde ja beeinflusst durch Google und Facebook. Dann würden nämlich entweder diese rechtswidrigen Praktiken weitgehend aufhören oder diese Konzerne würden dankenswerterweise vom Erdball verschwinden. Und ich sage ganz ehrlich, bei Google ist es so, Google kann schon verschwinden und man könnte ohne Google leben. Die Google-Suche, die kann man ablösen. Da gibt es ja sogar andere Suchmaschinen, die teilweise auch ohne Google auskommen. Und diese KI-Geschichte, da brauche ich Google nicht dafür. Google ist vollkommen irrelevant. Und dass ein Android-Betriebssystem existiert, das geht auch ohne Google übrigens. Ich habe ja sogar ein Handy mit Android Open Source ohne Google. Geht also. Die Google Cloud ist für mich irrelevant. Also es gibt andere Cloud-Anbieter, die sind vielleicht auch nicht vom moralischen Anspruch her die besten, aber ich will nur sagen, man könnte Google sofort ersetzen. Also da gibt es für mich keinerlei Gründe. Also es gibt, andere sehen es vielleicht anders, die sagen dann nicht, Google Documents benutze ich, ja, ich aber nicht. Man kann auch was anderes benutzen als Google Documents. Davon geht die Welt nicht unter. Also ich sage, wir müssen diese Konzerne maximal sanktionieren. Das macht die EU teilweise jetzt schon, das finde ich sehr gut. Wir sollten aber auch eigene Lösungen bereitstellen. Da ist es halt schwierig, das bürokratisch zu machen. Da müsste es eigentlich, und da mache ich den europäischen und deutschen Unternehmen wie Telekom, SAP zum Beispiel große Vorwürfe, dass die einfach maximal uninnovativ waren in dieser Hinsicht. Ja, also ganz ehrlich, das ist ein Armutszeugnis. Es ist wie im Automobilbau, wo die deutschen Autohersteller erst angefangen haben, E-Autos zu bauen, als Google, Google, ja, ist ja kein Autohersteller, oder Tesla.
Ja.
Die haben von Sekunde null an, haben die ein E-Auto hingestellt und hat VW gesagt, ach, guck mal da, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, ich, das ist absolut, da hast du recht. Es ist, es wirkt auf mich immer so ein bisschen so, wenn ich mir das angucke. Die Konzerne in Amerika, die sind maximal profitorientiert. Also es gibt keine Vision außer Profitmaximierung und Machtmaximierung. Das ist ganz klar. Das sieht man ja bei den Einflussnahmen auch auf demokratische Grundfeste in bestimmten Staaten und so weiter, wie da agiert wird. Aber die gehen wenigstens noch hin und fragen sich, was können wir als Service unserem Customer bieten, damit der Customer bei uns bleibt. Die deutschen Unternehmen sind einen Schritt dahinter. Die haben sich die Profitmaximierung und die Machtmaximierung lange abgeguckt und sind fahren auf diesem Weg. Vergessen aber, dass sie Services bieten müssen, damit Customer bleiben oder neue dazukommen. Das ist so noch ein Schritt weiter. Ich habe da immer so, in letzter Zeit fällt mir immer so dieses Bild ein, weißt du, in jeder Schulklasse gibt's doch so einen super coolen, der gibt den Ton an und so weiter, der ist eigentlich auch immer mit so ein bisschen der Klassenclown, weil der macht sich halt nichts draus, wenn Leute über ihn lachen, weil der so cool ist. Und der hat meistens immer so einen dummen Buddy dabei. So den kleinen Dummen, der dem hinterherläuft. Und Deutschland, also die ganzen großen Unternehmen in Deutschland wirken auf mich wie die kleinen dummen Buddies von amerikanischen Gigantomat-Konzernen, die den Ton angeben. Alles in allem ist das viel Lärm um nichts, weil am Ende des Tages haben die keine Visionen, die langfristig dafür sorgen, dass sie dieses unendliche Spiel weiterspielen können, sondern sie spielen alle die ganze Zeit nur, um im Wettbewerb gegen jemand anders zu gewinnen. Und wenn sie das getan haben, bleiben sie erstmal wieder eine Zeit lang stehen, bis sie sich wieder bewegen müssen. Und wenn man das alles zusammennimmt und sich dann die Frage stellt, möchte ich Empfehlungen über Dinge, die mich im Alltag beschäftigen, jetzt Thema KI, Google bei Suche, von solchen Menschen beantwortet haben? Sind das die Maxime, denen ich folgen möchte, dass wenn diese Menschen mir eine Antwort geben auf meine Frage, ich sagen würde, ja, dem kann ich vertrauen, das mache ich gerne. Das ist, glaube ich, eigentlich so im Kern die Frage, die wir uns als Menschen stellen müssen. Denn genau wie du gesagt hast, die KI ist nichts weiter als ein Abbild von den Menschen, die sie erschaffen haben. Zumindest aktuell. Und solange das so ist, müssen wir uns ja diese Frage unweigerlich stellen. Vielleicht ist es dann halt wirklich besser, wie du sagst, eine eigene KI zu nutzen oder eben auch sehr spezielle KIs für sehr spezielle Anwendungen zu nutzen, die dann sehr hochwertige Ergebnisse liefern können.
Ja, also nur zum Schluss, wir sind ja schon über der Zeit ein bisschen. Privatanwender müssen noch ein bisschen warten in der Masse, bis sie sich eine eigene KI anschaffen können. Da ist einfach momentan die Technologie noch ein bisschen nicht weit genug. Aber für Firmen ist die Technologie schon bei weitem weit genug entwickelt. Auf meinem Laptop laufen Dinge, KI-Sachen, auf dem Laptop wohlgemerkt, ja. Die sind ganz erstaunlich, die waren vor 6 Monaten noch nicht denkbar. Ich will nur sagen, also Firmen sollten sich über eine eigene KI Gedanken machen. Da gibt es sehr gute Möglichkeiten, die mir bekannt sind. Das vielleicht mein Schlusswort dazu. Man sollte sich möglichst unabhängig von Google und Microsoft machen.
Sehr schön, dem kann ich nur beipflichten. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, es hat allen Zuhörern ein bisschen was gebracht, uns zu lauschen in unserer Diskussion. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt, es war sehr spannend. Ich danke dir vielmals, Klaus, auch für das Aufbringen dieses Themas. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
Sehr gerne.
Gut,
dann tschüss.
Das war Datenschutz Deluxe. Du willst mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann besuche Klaus Meffert auf seinem Blog Dr. DSGVO und Stefan Plesnik auf seinem YouTube-Kanal Datenschutz ist Pflicht. Bis zum nächsten Mal.